Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode im Schlaugründen-Podcast. Heute mit dem Thema Schlaugründen ohne Pleite zu gehen. Ja, und eigentlich war die gleich nachfolgende Aufzeichnung für ein Video gedacht. Und es ist auch ein Video rausgegangen auf YouTube zu dem Thema. Aber das Ganze ist entstanden, indem meine Kollegin Silja ein Interview mit mir geführt hat über eben Schlaugründen und Geld verdienen, beziehungsweise andersrum Schlaugründen, ohne eben Pleite zu gehen. Und im Nachgang haben wir dann festgestellt, das, was wir da aufgenommen haben und auch nicht alles auf YouTube verwendet haben, das sollte auch die Podcast-Community hören. Und hier sind wir jetzt, denn Finanzierungsprobleme oder unerwartete Kosten oder auch zu früh aufzugeben, das sind die größten Stolperfallen von Gründern und die Gründer im Grunde auch tappen können. Und genau darüber sprechen wir und wir sprechen in dem Interview darüber, wie du sicher startest und diese Risiken vermeiden kannst, damit du dann eben endlich dich selbstständig machen kannst, ohne das Gefühl zu haben, oh, ich könnte daran pleite gehen. Mein Name ist Steffen vom Franchise Portal und Silja, du hast das Interview geführt, du hast die Moderation gemacht. Also wir starten mit dir und dir da draußen wünsche ich ganz viel Spaß.
Gab es vielleicht mal bei dir so einen Moment, wo du gesagt hast, so, oh, jetzt muss ich mich hier um meine Finanzen kümmern?
Das war im Grunde der kleine Online-Shop, mit dem ich mich während meines Studiums selbstständig gemacht habe. Und plötzlich stand ich zu der Frage, wie verbuche ich das Ganze im Buchhaltungsprogramm? Ganz simpel. Und ich habe mir eine gute Freundin an die Seite geholt und die hat mir 1:1 erzählt am Bildschirm, wo ich was wie eintrage, damit ich eine vernünftige Gewinn-Verlust-Rechnung aufstelle. Noch völlig unkompliziert, keine Kapitalgesellschaft mit Jahresabschluss und Co., sondern einfach nur Einzelunternehmertum, Gewinn, Verluste eintragen und dann gut gegenüberstellen. Und das reicht schon, um damit zu starten und ein kleines Geschäft aufzuziehen. Das waren meine ersten Schritte im Grunde, um dann peu à peu ja die unternehmerische Karriere ein bisschen weiterzulaufen, bis hin zum heutigen Franchise-Portal, das ich jetzt hier führen darf.
Was beobachtest du ganz häufig, Steffen? Was Gründer falsch machen bei ihren Finanzen am Anfang, wo du direkt am liebsten intervenieren möchtest?
Ja, also wo sich mir immer wieder die Nackenhaare sträuben, das ist im Grunde, wenn ich bei Gründern beobachte, dass die bei den Finanzen echt so ein bisschen ja, Sachen übersehen einfach, dass sie Sachen nicht so planen, wie sie kommen. Einfachstes Beispiel, Lebenshaltungskosten. Du willst ja von irgendwas essen, du willst deinen Kühlschrank füllen, auch wenn dein Unternehmen noch nicht so richtig das Geld abwirft, sondern die Gewinnschwelle erst noch erreicht werden muss. Und das geht nicht in 1-2 Monaten in der Regel, sondern da muss man einen Puffer einplanen. Und wenn das nicht gemacht wird, dann kann das Geschäft zwar ganz normal anlaufen, aber man hat nicht bedacht, dass man in der Zeit trotzdem noch die zu erwartenden Lebenshaltungskosten hatte. Und das nicht vorauszusehen, das bricht halt dem einen oder anderen das Genick. Und es ist sowas von unnötig. Das kann man voraussehen. Und das ist auch keine Raketenwissenschaft, sondern das ist einfach zu gucken, was sind die Fixkosten, die ich habe, die ich nicht abgeschnitten kriege, weil meine Kinder zur Schule gehen, weil wir was essen wollen, weil wir Klamotten brauchen, bestimmte Versicherungen, Darlehen vom Haus, was auch immer. Das ist eine Summe X, die im Monat nicht abgeschnitten werden kann für private Lebenshaltung. Und das einzuplanen, zu sagen, okay, wie lange, glaube ich, brauche ich, bis mein Unternehmen den Gewinn so abwirft, dass ich mir daraus mein Gehalt so entnehmen kann, dass ich diese Kosten decken kann. Und dann nehme ich noch 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Monate obendrauf, für den Fall, dass mein Plan nicht so schnell eintritt, wie ich es denke. Und dann habe ich mal eine fundierte Basis. Das ist eine der typischsten Sachen, wo ich denke, boah, wie unnötig. Da kann man sich jetzt natürlich fragen, wie kann ich jetzt meine Lebenshaltungskosten optimieren? Macht es Sinn, da alles aus Minimum runterzuschrauben, möglichst wenig auszugeben, um dadurch auf der anderen Seite halt einen guten Puffer zu haben? Ich glaube, das kann Sinn machen, nur die Grenzen sind je nach Lebenssituation unterschiedlich. Also bin ich etwas fortgeschritten vom Lebensstandard, habe Kinder im Haus und so weiter, dann kriege ich die Kosten nicht so weit runtergesetzt oder habe einen Kredit für ein Haus oder ähnliches, als wenn ich gerade aus dem Studium komme und ohnehin schon auf einem niedrigen Level bin, vielleicht ganz gut während des Studiums aus irgendwelchen Gründen verdient habe und das jetzt sozusagen wieder auf Studienniveau runtergeschraubt kriege. Dann geht's einfacher. Also grundsätzlich Sinn macht es, aber ich würde nicht blind reingehen und nicht naiv das Ding angehen, sondern es muss irgendwie realistisch sein in Bezug auf die Lebenssituation, in der ich mich befinde.
Du hast ja schon jetzt mit über 100 Gründern gesprochen durch die ganzen Franchise-Porträts. Wo würdest du sagen, so, das ist so einer der Fehler, der zu umgehen ist?
Das, was mir aus den Erzählungen am häufigsten eigentlich begegnet, wo Leute scheitern oder nicht so gut hinkommen, ist, sie verlassen sich komplett auf den Franchisegeber. Und Franchise heißt nicht, der Franchisegeber macht deine unternehmerische Arbeit, sondern er hat eine Anleitung, er hat ein Rezept und steht dir sozusagen als Mentor, als Hilfestellung an deiner Seite. Das Marketing, das Netzwerken, den Vertrieb am Kunden, die Führung der Mitarbeiter und so weiter und so fort, das sind ganz normale unternehmerische Aufgaben, die der Franchise-Nehmer macht. Und diese Verantwortung kann er an niemand anderen abtreten. Und es ist zu leicht zu sagen, hey, der Franchise-Geber hätte doch oder zu erwarten, der Franchise-Geber wird schon. Und das wird nicht passieren. Er gibt dir die Anleitung, er gibt dir Hilfestellung, er ist sozusagen dein Mentor und Sparringspartner und führt dich dahin, dass du möglichst erfolgreich umsetzen kannst. Umsetzen tust du aber selber als Unternehmer. Das betrifft nicht nur die Finanzen, sondern es betrifft halt insgesamt alles, was du als Unternehmer machen musst. Zum Beispiel auch das Marketing. Zu sagen, hey, der Franchise-Geber macht das ganze Marketing komplett alleine. In der Regel, bei den meisten Konzepten, ist das nicht der Fall, weil der Franchise-Geber sucht einen Gründer vor Ort, der lokal eingebettet ist, der das lokale Marketing dann auch erfolgreich bespielen kann, weil er Teil dieser Region ist, weil er diese Sprache spricht, weil er ein besseres Verständnis hat. Und der Franchise-Geber, der kann dann eben mit Kampagnen helfen oder auch mit bundesweiten Kampagnen à la Fernsehspots oder Radiowerbung oder ähnliches. Aber dieses eng vor Ort, das lokale Marketing, ist ganz häufig etwas, was beim Franchise-Nehmer in Kombination mit Netzwerk geht. Das ist ein Beispiel außerhalb der Finanzen, wirkt sich aber natürlich auf die Finanzen dann aus und auf den finanziellen Erfolg. So, und wer ist am Ende schuld, wenn es dann knirscht, ne? Das ist die Frage.
Stimmt. Hast du eine Geschichte von jemandem, den du kennengelernt hast und hast das Gefühl gehabt, so wow, der hat das richtig gut gemacht mit den Finanzen?
Ein Fall, wo jemand mit dem Thema Finanzen gut umgegangen ist, das ist Corbinian von Mrs. Sporty. Und der ist auch durch ein Loch erstmal gegangen, weil er hatte einen Betrieb von Mrs. Sporty, den wollte er übernehmen von einem anderen Franchise-Nehmer oder Franchise-Nehmerin. Und die Bank hat gesagt, nach Blick auf diesen Betrieb und so weiter, nee, das finanzieren wir dir nicht. Das war während der Corona-Zeit auch. Und dann hat er erstmal abgewartet, geguckt und ihm wurde ein anderer Standort von einer anderen Franchise-Nehmerin vorgeschlagen. Und da ist er nochmal dann ganz fundiert durchgegangen, hat sich die Zahlen angeguckt, hat sie dann gut aufbereitet der Bank hingelegt und dann hat es geklappt, einige Monate später, weil er da einfach einen lukrativeren Standort tiefer geprüft hat, so meine Interpretation.
Das heißt also, was ich rausnehme, dass man nicht direkt aufgeben soll, wenn man ein Nein bekommt von der Bank, sondern dass man eher es vielleicht dann nochmal zurückgehen soll, nochmal zum Sketchboard zurück und nochmal schauen muss, okay, was sind meine Zahlen und vielleicht gibt es einen besseren Standort.
Ja, aufgeben ist dann nicht immer die richtige Option, sondern dann auch abwarten, Geduld haben. Vielleicht kommt eine zweite neue Chance auf, wie in dem Fall dann. Da muss ja der andere Standort auch erstmal zur Verfügung gestellt werden. Und aus dem Rückschlag dann einfach zu lernen und zu sagen, was kann ich jetzt anders machen? Im Beispiel, wie kann ich die Finanzen anders erstmal prüfen und dann anders eventuell auch noch aufbereiten, um es dann dem Banker auf den Tisch zu legen.
Man kann ja schlecht über den Franchise-Nehmer oder den Gründer sprechen, weil es ist ja, Branchen sind ja so unterschiedlich. Aber was würdest du sagen, welche finanziellen Ausgaben übersehen Gründer oder Selbstständige häufig in den ersten Monaten?
Also besonders typische Fehler bei der Finanzplanung von Gründern ist, dass im Grunde zu oberflächlich geplant wird oder auch ein bisschen, könnte man sagen, zu naiv geplant wird. Also ja, komm, Pi mal Daumen, das wird schon passen. Klar, das ist ja ein Blick in die Kristallkugel. Man hat ja selber keine Erfahrungswerte und versucht, sich Szenarien hinzumalen, die wahrscheinlich eintreten werden. Und dass diese Sachen nicht eins zu eins eintreten können, ist klar. Wenn man aber voller Motivation und voller, das Ding ist so cool, meine Idee ist so cool, da so gefesselt ist von, dann neigt man dazu, das ein bisschen naiv und ein bisschen, ja, vielleicht auch progressiv anzugehen, zu sagen, es wird schon werden und die Kurve echt steil nach oben gehen zu lassen in seiner Planung. Und dann vergisst man vielleicht, dass man auch erstmal eine operative Lernkurve hinlegen muss beispielsweise, dass man überhaupt erstmal die ein oder anderen Kinderkrankheiten ausmerzen muss und in den Flow kommt, auch die Mitarbeiter anlernen muss, die Bekanntheit erstmal in der Region entstehen muss und so weiter und so fort. Und das alles wirkt sich natürlich auch auf die Schnelligkeit aus, wie sich die Finanzen positiv verändern können. Also da vielleicht nicht zu optimistisch, aber auch nicht zu pessimistisch rangehen, sondern gesundes Maß, vielleicht auch mal mit dem Aufzeigen von 2-3 Szenarien, Best Case, Worst Case und so ein Mittel Case, Das kann dann helfen. Das hilft auch in der Kommunikation mit der Bank zu sagen, hier, also ich glaube, das Beste, was uns passieren kann, ist so, das Schlechteste ist so und ich gehe davon aus, dass wir uns da in der Mitte bewegen werden, aus den und den und den Gründen. Dass man auch wirklich dann im Bankgespräch fundiert begründet, warum hat man sich für bestimmte Szenarien und für bestimmte Annahmen entschieden und nicht einfach nur die Zahlen nennt, sondern sagt, okay, oder zeigt vielmehr, ich habe es durchdacht. Ich habe versucht, mit den Möglichkeiten, die ich habe, das so zu durchdenken, dass ich glaube, dass das der Grund ist, warum es so laufen wird. Und wenn ich damit dann den Banker überzeugen kann, dass er sagt, oh, das klingt plausibel, dann bin ich schon 3-4 Schritte weiter. Und der Vorteil im Franchise ist, da gibt es andere Betriebe, da kann ich Referenzzahlen nehmen. Da kann ich sagen, hey, guck mal, in München war es so und aus dem Grund glaube ich, dass es unter der Voraussetzung in Hamburg vielleicht einen Tacken mehr so oder einen Tacken mehr so geht, weil die Location so und so anders ist, weil die Fläche so und so anders ist. Aber ich kann mich sozusagen an eine Parallele halten, an Orientierungswerte, nicht nur in München, sondern auch in Frankfurt und in Hamburg und in wo auch immer sonst wo.
Was würdest du mehr empfehlen? Würdest du sagen, lieber mit Fremdkapital zu starten, also von der Bank? Oder würdest du sagen, nee, spar lieber dein eigenes Geld an und nutze lieber dein Eigenkapital?
Die Frage kann man sich stellen. Die Kombi ist es. Also Fremdkapital werde ich nur bekommen, wenn ich auch Eigenkapital mit reinbringe in der Regel. Die Banken finanzieren selten 100% oder 110%, wenn man jetzt noch so Notarkosten und so dazu nehme, sondern sie wollen, dass du auch selber mit ins Risiko gehst und übernehmen dann eben einen Rest. Man sagt da typischerweise ganz grob über den Daumen gepeilt 20-30% Eigenkapitalquote. Heißt, wenn ich, sagen wir mal, 100.000 investieren möchte, dann sollte ich 20.000, 30.000 Eigenkapital dann sagen, hier, guck mal, hier liegt es. Idealerweise auch wirklich verfügbares, greifbares Eigenkapital und nicht in irgendwelche Steingold, also respektive Immobilien, so als Sicherheit mitgegeben. Machen manche Banken auch mit, aber am einfachsten zu überzeugen ist hier, ich habe das und das Geld, das sind so und so viel Prozent und ich brauche eine Gesamtinvestitionssumme für, sagen wir mal, im Restaurant, Küche, Ausstattung der Räumlichkeiten und so weiter und so fort. Da brauche ich die Summe X, damit es ein schickes Restaurant wird und mein Businessplan dann so auch eintreten kann. Und das brauche ich von dir, liebe Bank oder Fremdkapitalgeber, als Fremdkapital ergänzend zu meinem Eigenkapital.
Wem vertraue ich denn bei meiner Finanzplanung? Also gehe ich zu meiner Bank um die Ecke, bei der ich schon seit ich 16 bin ein Sparkonto habe und sage, lieber Herr Otto, ich will jetzt hier gründen und ich will hier Geld haben und beraten Sie mich mal. Gehe ich zum Finanzberater der Allianz? Wem vertraue ich am Anfang? Was würdest du da empfehlen?
Also einerseits würde ich sagen, im Franchise hast du einen Franchise-Geber an der Seite und seine Franchise-Manager mit viel Erfahrung. Das muss nicht zwingend der einzige Weg sein. Und auch da kann man das gut ergänzen durch einen Finanzierungsberater. Jemand, der ganz viele Finanzierungen für unterschiedliche Geschäftskonzepte durchbringt und der ein sehr gutes Netzwerk hat mit den Banken und der dich schulen kann, wie du im Bankgespräch auftrittst und vorher natürlich auch die Zahlen aufbereitet hat oder hast. Und der führt dich da durch. Und das ist etwas, was ich, wenn ich Gründer wäre, auf jeden Fall machen würde. Ich würde mir so jemanden an die Seite holen und sagen, hier, guck mal, ich habe folgenden Plan, folgende Zahlen, wie können wir die noch so machen, dass es plausibel wirkt und dass es gut aufbereitet ist und zu welcher Bank soll ich mit welcher Taktik denn in welcher Reihenfolge gehen? Weil vielleicht werde ich von Bank 1 abgelehnt, das ist dann idealerweise nicht meine Standard-Hausbank. Und weil dann sagen, wenn ich zur Standard-Hausbank als erstes gehe, sagen gerne mal andere Banken, hast du bei deiner Hausbank schon angefragt? Ja, aber die finanziert mich nicht. Ja, dann finanzieren wir dich auch nicht. Und das wollen wir nicht riskieren. Und davor bewahrt dich zum Beispiel ein Finanzierungsberater. Wir sollten vielleicht in Richtung Geld verdienen ja, irgendwas genau. machen, Hab oder? Also nicht nur, was Plan angeht, ja. sondern wie kommt die Knete denn
genau.
rein?
Genau, das ist eine gute Frage. Wie kommt denn die Knete rein, Steffen? Wie verdiene ich Geld?
Wie kommt die Knete denn dann rein? Ja, das ist die große Frage. Das ist natürlich abhängig vom Geschäftsmodell, vom Geschäftskonzept. Aber grundsätzlich musst du deine Kunden begeistern, einen Nutzen erbringen, einen Mehrwert erbringen, ein Problem lösen oder, sagen wir mal, im Sinne von Problem lösen, unterhalten zum Beispiel auch sein, kann ja auch etwas sein, Kino oder ähnliches. Also ein Bedürfnis deiner Zielgruppe befriedigen und diese so ansprechen, kommunizieren, gutes Marketing und Co., dass die Leute sagen, oh, der Laden wird mir jetzt bei meinem Problem oder meinem Bedürfnis besser helfen können als alle anderen auf der Welt. So idealerweise. Und deswegen gehe ich da jetzt hin und gebe dem Geld dafür, dass ich diese Leistung erhalte, egal was es für eine Dienstleistung oder ein Produkt ist. Und das ist im Grunde der Mechanismus, worauf ich hinaus möchte, ist, eine hohe Nutzenorientierung dazu haben, sich in die Zielgruppe, in den Kunden hineinzuversetzen. Was bringt ihn jetzt dazu, dass er sagt, das brauche ich, das will ich haben? Das kann bei manchen Geschäftsmodellen Sympathie sein. Der Gründer ist so nett, dem vertraue ich. Und bei anderem ist der Gründer total anonym im Hintergrund. Und da ist es einfach, das Essen ist so lecker oder es ist ein sehr besonderes Essen, das es woanders in der Stadt nicht so gibt. Oder es löst einfach ein ganz gravierendes Problem. Wenn meine Dusche verstopft ist und ich nicht mehr duschen kann, dann bin ich sehr dankbar für jeden Klempner, der kommt und mir die wieder frei macht. Und das gilt in allen anderen Lebensbereichen auch. Und ich denke, wenn der Nutzen hoch ist, dann fließt auch das Geld.
Muss ich also mehr darauf achten, dass mein Produkt richtig gut ist? Oder muss ich mehr darauf achten, dass ich gutes Marketing mache? Spricht mein Produkt für mich oder muss ich für mein Produkt sprechen?
Wahrscheinlich ist es beides, denn die Produktqualität ist gut, zum Beispiel auch für eine Weiterempfehlung, aber auch damit der Kunde einfach zufrieden grundsätzlich ist und im Zweifelsfall auch ein zweites Mal kauft, falls es ein entsprechendes Produkt ist. Aber wie kommt dieser Kunde auf dieses Produkt? Dafür muss es vorher einen Anlass geben, dass er überhaupt damit in Berührung kommt mit dieser Option. Das ist in der Regel Marketing, sei es Empfehlungsmarketing durch zufriedene Kunden, weil das Produkt eine hohe Qualität hat, sei es aber auch durch eine starke Positionierung und eine starke Kommunikation dieser Positionierung. Lieber potenzieller Kunde, du hast folgendes Problem, folgendes Bedürfnis und ich helfe dir, das bestmöglichst oder am besser als alle anderen zu bedienen und das zu lösen. Und deswegen solltest du zu mir kommen, wirst mein Kunde, kannst dieses Produkt nehmen, das natürlich dann idealerweise von hoher Qualität ist.
Vielleicht kannst du das nochmal so zusammenfassen.
Was sind so die drei Sachen, auf die wir achten, um nicht pleite zu gehen beim Gründen? Das erste ist im Grunde eine vernünftige Planung, insbesondere Finanzplanung und dort die Lebenshaltungskosten nicht außen vor lassen und auch nicht zu klein rechnen. Das zweite ist eine solide Finanzierung. Und durch eine solide Planung mit einem soliden Bankberater an deiner Seite eine solide Finanzierung hinstellen, so könnte man es beschreiben. Und das dritte ist im Grunde, ja, ein gutes Produkt, stark am Nutzen für deinen Kunden, für die Zielgruppe orientiert. Gutes Produkt, gutes Marketing, voll auf den Kunden anvisiert. Ja, das waren unsere Gedanken zum Thema schlau gründen, ohne pleite zu gehen. Und ich freue mich, wenn eine schmackhafte Rosine für dich dabei war, die du dir einfach rauspicken kannst. Und wenn dem so war, dann abonniere gerne meinen Podcast für weitere Impulse, damit du auf dem Weg in die Selbstständigkeit zur Gründung, damit du da dich gut begleitet fühlst durch mich. Das würde mich freuen. Und ebenso würde ich mich freuen über eine positive Rezension auf Apple Podcasts oder auf Spotify, wo immer du magst, quasi als kleines Weihnachtsgeschenk, wenn du magst. Und final, wenn du dich selbstständig machen möchtest, aber noch gar nicht so richtig weißt, womit, unter franchiseportal.de findest du eine Sammlung aus 1000 Geschäftsideen für dein eigenes Business, die du übernehmen kannst, sei es als Franchise, sei es als Lizenz, aus allen möglichen Branchen. Und da wirst du ganz bestimmt fündig. Schau gerne rein und ich sag, mach es gut, bis bald, ciao.